Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Am 24. April sprach der Göttinger Historiker Marian Füssel über die Gründungsfeierlichkeiten der Universität im Jahr 1737.
Ganz herzlichen Dank, Herr Löhr, für die überaus freundliche Vorstellung. Es ist immer etwas flattering, wie man im Englischen sagen würde, wenn man so viel Meriten vorgezählt bekommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, heute an dieser Stelle Ihnen etwas über das Ereignis der Gründung der Universität Göttingen berichten zu können. Das war jetzt mehr oder weniger so ein Soundcheck. Können Sie mich auch in den Hinterreihen einigermaßen klar verstehen? Das wäre wichtig, dass Sie nicht nur ein paar Bilder sehen, sondern es auch hören können. Okay, so ist gut. Alles klar. Über die Gründung der Universität Göttingen ist bereits viel geschrieben worden und gerade ihre Jubiläen boten hierfür stets geeignete Anlässe. So wurde unter anderem auf die wirtschaftlichen Grundlagen der Fundation, die tragende Rolle Gerlach Adolf von Münchhausens als dem eigentlichen Gründer oder die sozialen Folgen für die Stadt Göttingen eingegangen. Die Wahl Göttingens als Hochschulstandort war keineswegs alternativlos gewesen. Man hatte immerhin über Celle, Lüneburg oder Hannover nachgedacht. Göttingen bot aber letztlich die entscheidenden Vorteile bzw. hatte eine Strukturförderung am nötigsten. Celle wurde als zu klein erachtet und verfügte bereits über eine wichtige Institution wie das Oberappellationsgericht. Hannover bot als Residenzstadt zu viel Ablenkung für die Studenten. Sie können sich denken, in welche Richtung das geht. Und Lüneburg besaß schon eine Ritterakademie und man bevorzugte stattdessen den Ausbau des Göttinger Gymnasiums Illustre. Die Bevölkerung des Handwerkerstädtchens Göttingen wuchs mit der Gründung von um 1730 rund 5.100 Einwohnern, also durchaus überschaubar, auf sagenhafte 6.800 Einwohner im Jahr 1740 an. Während die Gestaltung der rechtlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen und personellen Grundlagen der Hochschule sich noch in der Arbeit befand, setzte der Lehrbetrieb der Göttinger Universität mit den ersten 147 Studenten bereits im Oktober des Jahres 1734 ein. Welche konkreten sozialen Auswirkungen die Einrichtung einer Universität für ein städtisches Gemeinwesen der frühen Neuzeit hatte, wird gerade an der Gruppe der Studenten besonders deutlich, deren deviantes Verhalten im Zeichen akademischer Freiheit immer wieder den obrigkeitlichen Sanktionsapparat der guten Polizei beschäftigte. Bereits im Jahr der Gründung erschienen beispielsweise mehrere kurfürstliche Verordnungen, unter anderem, Zitat, wegen des Kredits der Studiosorum, gegen die Beschädigung der Gassenlaternen oder wegen Abschaffung oder Verwahrung großer gefährlicher Hunde zu Göttingen. Der Student von Stand ging stets mit einem größeren Hund einher. Einzig Christoph Meiners hatte den größten Hund unter den Professoren und konnte in seiner Vorlesung Paroli bieten. Ich werde mich an dieser Stelle jedoch ganz auf die Analyse der Feierlichkeiten zur Eröffnung der Georgia Augusta im September 1737 konzentrieren. Wer am Beginn des 18. Jahrhunderts eine Universität gründete, konnte bereits auf eine lange Festtradition zurückblicken. Insbesondere in Fragen des Zeremoniells hatte sich während der frühen Neuzeit ein fester Kanon an Praktiken und Repräsentationen für die feierliche Einweihung und Etablierung einer Universität herausgebildet. An diesem kulturellen Muster konnte, ja musste man sich orientieren, sollte die neue Hochschule die volle Anerkennung im Kreis ihrer Schwesterinstitutionen genießen. Im Falle Göttingens war es vor allem die 1694 eingeweihte Universität Halle, die in vielerlei Hinsicht als Vorbild und Konkurrentin fungierte. In der Sprache der Zeitgenossen handelte es sich bei einer Inaugurationsfeier um einen Actus Publicus Academicus Solemnita Celebrandus. In dieser Formel stecken bereits einige grundlegende Faktoren des Festzeremoniells. Es ist öffentlich, publique, und es ist solenn. Sowohl die Öffentlichkeit als auch die Solennität waren zentral für die politisch-soziale Geltung des Ereignisses. Denn das Solenne bezeichnete nicht nur die Festlichkeit, sondern auch die Rechtsförmigkeit des Vorgangs. Der Actus Publicus war ein Stück versinnbildlichter Rechtsgeschichte, wie Letizia Böhm es einmal prägnant formulierte. Die Festlichkeiten, die insgesamt über 4000 Taler verschlungen haben sollen, waren damit nicht nur Ausdruck einer frühneuzeitlichen Ökonomie der Verausgabung, eines ostentativen Konsums zur Herstellung symbolischer Unterscheidungen, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil in der Herstellung und Darstellung der institutionellen Geltung der neuen Hochschule. Ein genauer Blick auf die Vorgänge der Inauguration und deren Repräsentationsweisen eröffnet insofern mehr als schönen Schein. Er legt vielmehr die grundlegenden Interaktionsbedingungen einer vormodernen Kommunikation unter Anwesenden offen, in der jedes zeremonielle Detail ein symbolischer Bedeutungsträger war. Ein grundlegendes Problem bei der Rekonstruktion frühneuzeitlichen Zeremoniells ist dabei jedoch nicht ein Mangel an Quellen, sondern deren Beschaffenheit in Gestalt zahlreich überlieferter Festbeschreibungen. Diese zeitnah gedruckten Berichte bilden gleichsam Repräsentationen zweiter Ordnung, die als Medienereignisse eine eigene soziale Realität konstituieren. Glücklicherweise sind wir auch im Göttinger Fall in der Lage, die offizielle Relation, wie es in den Quellen heißt, durch einige eher inoffizielle oder zumindest unpublizierte Darstellungen zu ergänzen. Hierzu zählt vor allem der ausführliche Bericht der zwei Helmstedter Professoren Hans-Peter Gericke und Johann Wilhelm von Göbel, die in Göttingen gewissermaßen Zeugen des Beginns einer Entwicklung wurden, die langfristig das Ende ihrer eigenen Alma Mater in Helmstedt bedeuten sollte. Denn diese überlebte die napoleonischen Reformen im Gegensatz zu Göttingen nicht. Im Folgenden gehe ich in 4 Schritten vor und rekonstruiere zunächst die Inaugurationsfeier als Actus Publicus, gehe dann auf studentische Tumulte während der Feierlichkeiten ein, zeige drittens, wie die Universität ihre Arbeitsfähigkeit mit öffentlichen Graduierungsfeiern unter Beweis stellte, um schließlich auf die unterschiedlichen medialen Verarbeitungen des Ereignisses einzugehen. Punkt 1. Die Inauguration als Actus Publicus Academicus. Schon die Auswahl des Inaugurationstages zeigt, wie sehr die Gründerväter einer später als Aufklärungsuniversität bezeichneten Institution in den religiös-metaphysischen Traditionen der vormodernen Gesellschaft verankert waren. So lesen wir in der offiziellen Relation des Ereignisses, die wird jetzt einige Male zitiert werden, dass man in London, Personalunion, ja, London ist sozusagen die Entscheidungszentrale, den 17. September 1737 als Datum gewählt habe, Zitat, bei welchem dieses ominös, das in sotanem Tage, Monate und Jahre sich die 7. Zahl vereiniget, welche teils in Heiliger Schrift, teils auch bei den Profanskribenten als eine sehr remarkable Zahl angemerkt wird. Wie sie etwa auch bei der Erbauung des Salomonischen Tempels eine Rolle gespielt habe. So sei man guter Hoffnung, dass ähnlich dem Tempel Salomons auch die neu inaugurierte Universität Göttingen Gottes Segen empfangen werde. Kein Wunder also, dass sowohl das soziale als auch das natürliche Klima während der Feierlichkeiten angeblich zu vollster Zufriedenheit ausfielen, und zwar, Zitat, ohne Zerrüttung, Unordnung und Tumultieren, ohne allem Feuerschrecken, bei so heiterem Wetter, da auch der Himmel sogar seinen Armen dazu gleichsam sprach. Der 5-tägige Festzyklus begann am Sonntag, dem 15. September, mit einer Inaugurationspredigt in allen 6 Göttinger Kirchen. Am Anfang einer frühneuzeitlichen Universitätseinweihung stand der feierliche Einzug des Stifters oder seiner Vertreter. Im Fall Göttings war der Landesherr Georg II., ja, den sehen Sie heute nicht, jedoch nicht zugegen, stattdessen wurden in einem fürstlichen Adventus Premierminister Gerlach Adolf von Münchhausen und der Universitätsbeauftragte Johann Peter Tappe in die Stadt eingeholt. Die einzuholenden Regierungsvertreter aus Hannover hatten sich am Montag, dem 16. September, in Wehende vor den Toren Göttings eingefunden, wo sie von einer Abordnung von 120 Studenten zu Pferde am Nachmittag begrüßt und feierlich eingeholt wurden. Am innersten Tor des Wehender Stadttores wurde der nahende Trupp vom Göttinger Magistrat mit einigen Komplimenten begrüßt. Von dort ging es über die Wehender Straße zum Quartier Münchhausens, der im Haus des späteren Göttinger Stadtkommandanten, dem Brigadier Johann August von Druchtleben, logierte. Hier das Haus am Markt in einem studentischen Stammbuchbild gezeigt. Erst an dieser Stelle erfolgte der Empfang von denen Universitätscorporibus, wodurch gleich zum Beginn des ganzen Aktus durch die zeremonielle Raumordnung die künftigen Hierarchien in der Stadt klar visualisiert wurden. Das bedeutet, der Höherrangige steht stärker im Zentrum, der Rat, der Magistrat der Stadt, steht am äußeren Tor. Durch diese sozusagen Gegenübersetzung zwischen Stadtrat, Universität wird gewissermaßen klar, wer eigentlich die ranghöhere Korporation in Göttingens Mauern fortan sein würde, und das war die Universität. Wie auch in den Privilegien festgelegt, hatte die Universität stets vor dem Magistrat zu rangieren. Der Tag endete mit einer Audienz beim königlichen Gesandten und einer Tafel im Haus von Druchtlebens, während die städtische Öffentlichkeit akustisch vom Beginn der Feierlichkeiten in Kenntnis gesetzt wurde. Zwischen 6 und 7 Uhr abends wurde mit allen Glocken der Stadt geläutet. Von 8 bis 9 Uhr wurde von 3 zahlreichen Chören, so oft es St. Johannesturm Galerie, den oberen Umgang des Rathauses und St. Jakobiturm platziert waren, mit Trompeten und Pauken und umwechselnd mit Zinken und Posaunen eine schöne Musik gemacht, welche mit einem Choral beschlossen wurde. Akustische Raumdurchdringung und sakrale Rahmung des Ereignisses gingen hier Hand in Hand. Eine lange Nacht wird es nicht gewesen sein, denn bereits um 5 Uhr morgens begannen abermals Pauken und Trompeten von den Türmen zu erschallen, gefolgt von dreimaligen viertelstündigen Glockengeläut um 5.30 Uhr, 6 Uhr und 6.30 Uhr. Um 7 Uhr morgens sind alle Korpora der Universität und ihrer Gäste in 3 verschiedenen Räumen des Auditoriengebäudes des Paulinerklosters versammelt, um von dort die Gesandtschaften in einer gemeinsamen und streng nach Rang geordneten Prozession von ihren Quartieren abzuholen. Die beiden Helmstedter Professoren nutzen diese Gelegenheit, die in der Konzilienstube auf einem Tisch präsentierten neuen Insignien und Zeichen der Universität genauer in Augenschein zu nehmen und erfuhren dabei deutlich den geheimen Charakter der universitären Statuten. Zitat: Wie wir uns bei den zweiten Gesandten ein wenig nach dem Inhalt der Statuten erkundigten, gab uns dieser zur Antwort, dass solche pro Arcanis Academiae gehalten und nicht publiziert werden würden. Inzwischen hatte jedoch der Hofrat Göbel, das ist einer von den Helmstedtern, schon zuvor ein wenig in den Statutis Facultatis Juridicae geblättert und wahrgenommen, dass sie in vielen Stücken mit den unsrigen übereinkommen. Zitat Ende. Innerhalb der Prozession wurden die Insignien, wie bei solchen Anlässen üblich, von 7 jungen Grafen getragen. An den Straßenrändern standen Soldatenspalier, während die solenne Prozession unter Glockengeläut sich schließlich wieder der Paulinerkirche näherte, in der sich der rituelle Kern des ganzen Actus Publicus vollziehen sollte, die feierliche Investitur mit den Insignia Academiae. Der Innenraum der Paulinerkirche war mit einer eigenen ephemeren Festarchitektur ausgestaltet worden. Im Chor hatte man eine große Bühne mit zahlreichen Stufen erbaut, innerhalb der unter anderem ein Katheder und ein samtbezogener Armlehnstuhl positioniert waren, auf dem Münchhausen seinen Platz nahm. Von dieser gebauten Zeremonialarchitektur war eine Balustrade angebracht, mit welcher das Publikum von den Teilnehmern der Prozession abgesondert wurde. Der gesamte Kirchenraum war nach Statusgruppen geordnet. Im Kirchenschiff befanden sich etwa die Herren Studiosi und fremde Damen des Kavaliers, auch Einheimische von Distinktion, und die sich eines Tages zuvor eigene Eintrittsbillets gekauft hatten und sich nach Reihenfolge ihrer Kartennummer auf den Pritschen der Kirche niederlassen durften. Wie aus dem mit zahlreichen Festtopoi gespickten Bericht der Helmstedter Gericke und von Göbel hervorgeht, war die Kirche angeblich bis zum Bersten gefüllt. Zitat: Die Kirche war mit einer überaus großen Menge Menschen, wo sich auf 4.000 bis 5.000 belaufen haben soll, angefüllet, sodass die da selbst befindliche Wache genug zu tun hatte, dass denen, so oft das Chor oder erhabene Bühne, welche von Brettern zusammengefügt war, Platz machen konnten. Damit nun alle und jede die Inaugurationssolennitäten sehen könnten, waren hinten in der Kirche Bänke, deren eine immer höher als die andere war, worauf die Zuschauer treten konnten, gemacht und konnten also die Hintersten über die Vordersten hersehen. An beiden Seiten der Kirchen waren Pritschen, so von Manns- und Weibspersonen gepfropft voll waren. Zitat Ende. Innerhalb der offiziellen Relation des Ereignisses nehmen allein die Beschreibung der Rangfolgen und Sitzordnung während der Prozession und in der Kirche 13 von 54 Druckseiten ein. Die auf den modernen Beobachter leicht ermüdend wirkende Aufzählung jener zeremoniellen Choreografie der Körper bildete für die Zeitgenossen jedoch ein zentrales Medium, um im Sinne einer Mental Map, einer mentalen Landkarte, ihre soziale Welt zu kartografieren und ihren eigenen Platz darin zu finden. Der eigentliche Einsetzungsakt begann nun mit einer Festkantate und der Predigt des hannoverschen Hofpredigers Balthasar Menzer, womit, Zitat, zugleich die Paulinerkirche zum akademischen Gottesdienste eingeweiht worden sei. Johann Peter Tappe, als der zweite königliche Gesandte, schritt sodann zur Tat, bestieg den Katheder und erklärte in einer lateinischen Rede, laut der Relation, Zitat, wie Ihre königliche Majestät von Großbritannien als allergnädigster und mildester Stifter der neuen Akademie, sondern hiermit zu ihrer Vollkommenheit allergnädigst wollte gedeihen lassen. Derselben Rektor Magnificentissimus zu sein geruhten, da sie durch ihn den Herrn Gesandten, den Prorektorium und Dekanus investieren, auch alle Herrn Professoris proklamieren und durch Übergebung derer Insignium Academiae et Facultatum bestätigen ließen. Von dieser Rede habe man aber laut Bericht der beiden Helmstädter nicht viel verstehen können, weil er eine gar schwache Stimme hatte. Erster Prorektor der Universität wurde der Professor Primarius der Theologischen Fakultät Jakob Wilhelm Feuerlein, der nun zunächst seinen Eid schwören musste, um sodann mit den Zeichen eingesetzt zu werden. Wieder waren es die sieben Grafen, die nun die Insignien herbeitrugen. Man hing Feuerlein den Prorektormantel um, setzte ihm das Birett auf, übergab ihm die kaiserlichen und königlichen Privilegien und Generalstatuten, die beiden Zepter, das große Rektoratssiegel und die Matrikel, sowie zusätzlich als ersten Dekan der Theologen noch den Dekanatsmantel, die Statuten und das Siegel der Theologischen Fakultät. Der Mantel des Rektors und die Zepter folgten direkt den Vorbildern der Universität Halle, wie zwei Tuschzeichnungen im Göttinger Universitätsarchiv belegen, die nahezu identisch mit Kupferstichen aus Johann Christoph von Dreihaupts Hallischer Chronik sind. Man wollte also auf dem Gebiet der vestimentären Repräsentation keine Fehler machen und kopierte sozusagen detailgetreu das Hallische Vorbild. Hier das zweite Bild dieser Art, eben wo die gekreuzten Zepter liegen und dann in der späteren konkreten Gestalt. Mit diesem performativen Akt sozialer Magie, wie Pierre Bourdieu es nennt, erhielt die Universität ihren ersten Rektor und ihren ersten theologischen Dekan und wurde damit als Korporation eingesetzt. Dass diese Einsetzung einem privilegierten Personenverband und nicht einer abstrakten Institution galt, macht auch der weitere Verlauf der Investitur deutlich. So wurden noch die drei Dekane der juristischen, medizinischen und philosophischen Fakultät investiert, bis schließlich die Proklamation sämtlicher Ordinarien und Extraordinarien erfolgte. Ein Kreis von insgesamt 25 Professoren, 3 Theologen, 7 Juristen, 3 Mediziner, 10 Philosophen und 2 Extraordinarien der Theologie. Der Aktus endete mit einer Dankesrede, weiteren musikalischen Darbietungen, einem Tedeum und einstündigem Glockengeläute. Die Festgemeinschaft teilte sich nun. Während der nicht-akademische Teil ohne einiges zeremoniell zu observieren nach Hause ging, geleitete die akademische Gemeinschaft den neuen Prorektor in Prozession zu seiner Wohnung. Ein Vorgang, der fortan festes Element eines jeden Rektoratswechsels sein sollte. Zentraler Bestandteil frühneuzeitlicher Festkultur war ferner das gemeinsame Mahl. Am Mittag gegen 13 Uhr wurde auf dem Rathaus an 5 großen Tafeln bei einer Musik von 2 Chören öffentlich gespeiset. Hier wurden gleichzeitig eine rituelle Speisegemeinschaft und interne hierarchische Unterscheidungen erfahrbar. Die beiden Helmstädter Professoren registrierten die Sitzordnungen ebenso genau wie die aufgetragenen Speisen und Getränke. Zitat, die Konfitüren waren stracks anfangs auf den Tisch gesetzt und hernach zweimal serviert, wobei es an vielen und guten Gerichten nicht fehlte. Bei dem Tische wurde Burgunder, Eremitage und Rheinwein getrunken. Hoffentlich nicht alles gleichzeitig. Besonders anerkennend wird die Berücksichtigung ihrer Personen und der Universität Helmstedt innerhalb des ausgiebigen Gesundheitstrinkens vermerkt. Bei dem Festmahl handelt es sich um eine Versammlung von Standespersonen, von der die Studierenden ausgeschlossen waren, die dagegen des Abends gegen 18 Uhr im Auditorium der Juristen auf 4 großen Tafeln eine Kollation vorgesetzt bekamen. Der Tag endete mit der Darbietung einer von Georg Philipp Telemann komponierten Abendmusik für die königliche Gesandtschaft durch die Studenten sowie der Besichtigung einiger Illuminationen. Ganz so harmonisch, wie die offizielle Relation es bis dato jetzt glauben macht, war der Abend jedoch offenbar nicht verlaufen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, Studententumulte. Ein Abgleich mit der offiziellen Berichterstattung im Hinblick auf den angeblich konfliktfreien Ablauf der Ereignisse erlauben vor allem zwei eher persönlich gehaltene Zeugnisse. Zum einen der bereits zitierte Bericht der Helmstedter Professoren, zum anderen die ungedruckte anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Gründung 1787 verfasste Universitätsgeschichte von Samuel Christian Hollmann. Beide Quellen berichten von Tumulten aufmüpfiger und unzufriedener Studenten. Im 36. Stück von Hollmanns Wochenschrift »Der Zerstreuer« vom 9. September 1737 waren die Studenten bereits unter Androhung von Sanktionen durch ein Mandat des Kommissarius und der Professoren ausführlich davor gewarnt worden, sich während der Feierlichkeiten daneben zu benehmen. Die Studenten sollten die Tage, Zitat, »in anständiger Freude und modester Zelebrierung zubringen«, und keinen Tumult, Schlägerei und unanständiges wildes Zankgeschrei anstiften, noch sich dazugesellen. Ein Aufruf, der insbesondere auch an die, Zitat, von anderen Universitäten an Hero kommende Studiosi gerichtet wurde, welche helfen sollten, die Dignität dieser wichtigen Handlung zu befördern. Alle diejenigen aber, so Zitat, welche sich von der schuldigen Erkenntlichkeit, Ehrerbietung und Modestie sollten ableiten lassen, zu ihrem empfindlichen Schaden sehr genau werden bemerket, überall aber viel schärfer bestraft werden, als wenn solche Ungebührlichkeiten zu anderen Zeiten begangen sein würden. Dass derartige Befürchtungen nicht ganz unbegründet waren, geht aus dem Bericht der Helmstedter hervor. So sei es zwar beim Absingen der Kantate sehr ruhig zugegangen, Zitat, obgleich der Studiosorum, welche wie verlauten wollen, 50 und mehr Wachsfackeln in der Hand getragen, eine große Menge gewesen, indessen hätte es in der Nacht, Zitat, an Schreien und Rufen nicht gefehlet. Es soll dies vernehmlich um den Zwist, so bei der Kollation, welche den Studiosis an kaltem Braten und Wein auf dem Rathaus um 6 Uhr gegeben worden, entstanden sein. Woraus dann unterschiedene Periat, welche die Nacht gerufen, erfolget. Dabenebst haben sie gerufen, Licht weg. Und weil die Bürger nicht verstanden, was solches bedeute und das Licht nicht weggenommen, sind in 4 Häusern die Fenster eingeworfen worden. Auch hat man verlauten wollen, als wenn einige Fenstereinwerfungen an dem Collegio geschehen. Das Einwerfen von Fensterscheiben hatte in der studentischen Kultur lange Tradition. Wer auf die respektheischende Aufforderung »Licht weg« nicht mit dem Löschen der Kerzen oder Fackeln reagierte, konnte schnell mit einem kaputten Fenster rechnen und den Glaser rufen. Was aber war bei dieser Abendspeisung geschehen, dass die Studenten so in Rage versetzt hatte? Bei Hollmann, als Professor der philosophischen Gründungsfakultät, selbst Zeuge der Ereignisse, erfahren wir fast 50 Jahre später Folgendes. Zitat. Im Auditorio Juridico waren einige Tafeln mit kaltem Essen, verschiedenen Backwerken und Weinen für diejenigen gesetzt, die der Musik mitgewesen waren und von fremden Orten hergekommenen Studenten sich dessen mit bedienen wollten. Und die Pedellen mussten die Aufsicht dabei übernehmen. Nachdem solches etwa eine knappe Stunde ruhig vonstatten gegangen wäre, sah einer der Pedellen mit großer Bestürzung gekommen und habe gemeldet, dass, Zitat, in gedachtem Auditorium alles in solcher Unruhe und Verwirrung wäre, denn sie gar nicht mehr steuern und wehren und darüber groß Unglück entstehen könnte. Gläser und Bouteillen, also Flaschen, wurden zu den Fenstern herausgeschmissen. Hollmann versteht es, wie so oft in seiner Geschichte, sich auch in dieser Situation selbst ins rechte Licht zu setzen. Es geht weiter. Da der Herr Feuerlein, einer der ohnedem ein bisschen übereilt in seinen Handlungen war, gleich dahin wollte, um, wie er meinte, durch sein Ansehen und Befehl den Unfug zu steuern und größerem Unglück vorzubeugen und sich kaum durch Vorstellungen von seinem Vorhaben abhalten ließ, tat der Verfasser, also Hollmann, den Vorschlag, dass er ganz inkognito dahin gehen und sehen wollte, wie die Sache stünde. Diese Idee hatte jedoch offenbar bereits einer der adligen Göttinger Studenten umgesetzt. Es geht weiter. Wie er aber zu der einen Tür des Auditoriums hineintrat, kam der Freiherr von Beer in der anderen, aber in einer ganz anderen Gestalt herein, als der, in er kurz vorher bei der Musik erschienen war. Eine lange, wohlgewachsene Person in einem schlechten Überrock mit doppelt unter dem Hut zusammengeschlagenen langen Haaren rief gleich beim Eintritt, also Bär: Was Tumult gibt es hier? Will jemand was haben? Die Hand an seinen an der Seite habenden großen Raufdegen zugleich legend, der komme her. So besoffen und unbändig die Tumultanten auch bisher gewesen waren, also immer noch die Quelle, so stille ward es im Auditorium mit einem Mal. Einer schlich sich nach dem anderen sachte weg. Die Pedellen kamen dadurch in Besitz ihrer obhabenden Pflichten. Kurz, der Sturm war vorbei und der Professor hatte das Vergnügen, der kurz vorher verlassenen und nicht wenig beunruhigten Gesellschaft mit dieser Nachricht völlig zu beruhigen. Die ganze Sache schien auch anfangs desto bedrohlicher und gefährlicher zu sein, da so viele von anderen Universitäten, sonderlich Halle und Jena, zu den Solennitäten hierher gekommen, liederliche Studenten waren, die keinem Oberherrn hier erkannten und vielleicht nicht viel zu verlieren hatten. Ja, sehr interessant, die Bösewichte kommen immer von woanders. Leider ist nach bisherigem Kenntnisstand keine Darstellung der Vorgänge von studentischer Seite überliefert. Bei dem Herrn von Bär allerdings, der die Situation durch seinen tatkräftigen Einsatz gewissermaßen rettete, handelt es sich um den 33-jährigen Burkhard Christian von Bär, der am Vortag die Gruppe der berittenen Studenten bei der Einholung angeführt hatte und der 1770 zum ersten Nachfolger Münchhausens als Kurator der Universität Göttingen werden sollte. Ist leider ein Jahr später gestorben. In der offiziellen Berichterstattung wurde den Studenten hingegen für ihr friedliches Verhalten während der gesamten Festwoche explizit gedankt. Zitat, offizielle Beschreibung: Wobei absonderlich sowohl den einheimischen als fremden Herrn Studiosis zu ganz ausnehmendem Ruhm gereicht, dass sie sich bei dieser Festivität sehr ehrerbietig, bescheiden, höflich, propre und friedlich zu allgemeiner Approbation bezeiget. Ein negatives Image von der Göttinger Studierendschaft sollte wohl mit allen Mitteln vermieden werden, hätte es diese doch zu einem enormen Frequenzproblem der gerade jungen Hochschule beitragen können. Damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Die Universität arbeitet die ersten Promotionen. Fester Bestandteil frühneuzeitlicher Inaugurationsfeierlichkeiten einer Universität war die Promotion einiger Magister und Doktoren. Durch die Graduierung stellte die Universität ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis. Am Mittwoch, dem 18. September, wurden in der Paulinerkirche einige Kandidaten aller vier Fakultäten auf solenne Weise promoviert. Die königliche Gesandtschaft und die Gäste aus Helmstedt wurden zu diesem Aktus mit Programmschriften eingeladen, die passenderweise in der Farbe der jeweiligen Fakultät gebunden waren. Farben, die wir heute nur noch auf den Homepages unserer Fakultäten erkennen. Am Morgen versammelte man sich wieder im Gebäudekomplex des Paulinerklosters und schritt in Prozession von dort an der Unterkunft der Gesandtschaft vorbei, über die Wehender und die Paulinerstraße wieder zurück in die Paulinerkirche. Im Prinzip wiederholte sich hier das Zeremoniell des Vortages. In der Kirche wurde eine ähnliche Sitzordnung eingenommen, es folgte eine eigens komponierte Kantate und die lateinische Rede des ersten Prorektors Feuerlein. In dieser eröffnete er dem Publikum das gegenwärtige Zitat, zu denen ersten solennen und öffentlichen Promotionen auf der Universität Göttingen bestimmt sei, an welchem er, Kraft der kaiserlichen und königlichen Privilegien, auch aus kaiserlicher und königlicher Macht, die vier anwesenden Candidatus Theologiae in Doctoris Iustem Facultatis ernennen, kreieren und öffentlich renunzieren wollte. Die Trias von ernennen, kreieren und öffentlich renunzieren verweist auf den performativen Charakter der Promotion, die im Akt der Bezeichnung ernennen eine neue soziale Identität in Gestalt des Doktors schafft, kreiert und zu öffentlicher Anerkennung bringt, renunziert. Nachdem die vier Kandidaten, die auf dem untersten Katheder zur Doktorin ernannt wurden und ihren Eid auf die Statuten abgelegt hatten, investierte man sie mit den Zeichen der Doktorwürde, indem man ihnen erstens den Doktorhut aufsetzte, zweitens den Doktorring ansteckte, drittens ein verschlossenes und offenes Buch vorlegte, viertens endlich aber den Kuss gab. Mit diesem Einsetzungsakt genossen sie nun alle ständischen Vorrechte, die der Doktortitel versprach. Die Kandidaten setzten sich jedoch nicht etwa aus Studenten zusammen, die in den ersten drei Jahren, so nach heutiger DFG-Norm des Lehrbetriebs, studiert und eine Doktorarbeit angefertigt hätten, sondern aus lokalen und überregionalen Honoratioren. In der Theologie beispielsweise der während der Feiern schon mehrfach in Erscheinung getretene Oberhofprediger, Konsistorial- und Kirchenrat Balthasar Menzer. der Extraordinarius Johann Friedrich Kotter, der Göttinger Superintendent Georg Heinrich Ribo sowie der Rektor des Osnabrücker Gymnasiums Johann Christoph Köcher. Vor allem die Promotion des Oberhofpredigers Menzer wurde zusätzlich durch begleitende Glückwunschschriften besonders öffentlichkeitswirksam zelebriert. Insgesamt wurden während der ganzen Zeremonie 27 Personen entweder erstmalig oder erneut als Doctores proklamiert und promoviert. 6 Theologen, 11 Juristen und 10 Mediziner. Nach den 3 höheren Fakultäten folgten nun die Philosophen, aus deren Reihe insgesamt 20 Kandidaten den Magistertitel als höchsten in dieser Fakultät bislang verleihbaren Grad erhielten. Bemerkenswerterweise spricht die offizielle Festrelation von ihnen als neuen Doctorum Philosophiae, obwohl der philosophische Doktortitel offiziell noch gar nicht existierte und erst in den 1770er Jahren geschaffen wurde. Oberhofprediger Menzer beendete den Aktus mit einer allgemeinen Danksagung, stellvertretend für alle Kandidaten. Mit den Doktorhüten in der Hand erfolgte nun eine weitere Prozession von der Kirche durch die Paulina-, Wehender-, Buck- und Mühlenstraße zur Konsilienstube der Universität. Mittags erfolgte ein weiteres Festmahl auf dem Rathaus, zu dem nun auch die frisch promovierten Doktores eingeladen waren. Auf diese Weise konnte ihr neu gewonnener Status sinnfällig inszeniert und der obligatorische Doktorschmaus in einem größeren Festrahmen aufgehoben werden. Der Mittwoch endete mit einer weiteren Festkantate auf dem großen Saal des Rathauses. Am folgenden Tag wurden in der Universitätskirche und im Hörsaal der Theologen ab 10 Uhr von Johann Matthias Gessner als Professor der Eloquenz und dem französischen Sprachmeister Antoine Rougemont verschiedene Reden für die Gesandtschaft gehalten, die am Mittag im Rathaus nun im kleineren Kreise an einer einzigen Tafel speiste. Der Freitag war dann wieder dicht gefüllt und diente 2 weiteren Inszenierungen akademischer Handlungsfähigkeit. Am Morgen besuchte die Gesandtschaft unter anderem den Reitstall und wohnte dort den Exerzitien unter Leitung von Stallmeister Valentin Trichte bei. Damit wurde nicht nur der erste wirkliche Neubau unter den Göttinger Universitätsgebäuden besichtigt, sondern auch ganz praktisch der Bereich der für das Adelsstudium so wichtigen körperlichen Exerzitien in Reiten, Fechten, Tanzen und dergleichen propagiert. Gegen 11 Uhr wurde im Hörsaal der Juristischen Fakultät die Kreierung 2 gekrönter Dichter vorgenommen. Die Verleihung des Titels eines Poeta Laureatus Caesareus erforderte das Amt eines kaiserlichen Hofpfalzgrafen, eines Comes Palatinus, das im Falle Göttingens qua Privileg der Prorektor innehatte. Mit der Dichterkrönung, zu der von beiden Kandidaten nur der italienische Sprachmeister Nicola Giangolo anwesend war, der laut der Helmstedter Beobachter das Publikum aufgrund seiner wilden Gesticulationes wiederholt zum Lachen brachte, demonstrierte die junge Universität somit ein weiteres ihrer Vorrechte in Aktion. Am Mittag wurde wieder auf dem Rathaus gespeist und am folgenden Samstag um 8 Uhr morgens verließ die Gesandtschaft die Stadt wieder in Richtung Hannover. Der Actus Publicus der Inauguration war damit beendet. Doch nun begann gewissermaßen eine zweite Realität der Gründungsfeierlichkeiten in Gestalt ihrer zahlreichen Medialisierungen. Ihre erste mediale Repräsentation im Druck erfuhren die Ereignisse der Inaugurationswoche offenbar mit der 17-seitigen vorläufigen Postrelation von der am 17. September jetzt laufenden Jahres glücklich vollbrachten feierlichen Einweihung der königlich-kurfürstlichen Georg-August-Universität zu Göttingen vom 21. September 1737, immerhin dem Tag der Abreise der Gesandtschaft. Eine ausführliche publizistische Repräsentation der Feierlichkeiten erschien einige Monate später, zum Teil wortgleich, die Postrelation aufnehmend unter dem ebenfalls nicht unwesentlich barocken Titel, der in Göttingen geweihte Parnassus oder ausführliche und gründliche Relation von der am 17. September 1737 feierlich vollzogenen Einweihung der königlichen und kurfürstlichen Georg-August-Universität zu Göttingen und bei dieser solennen Inauguration vorgekommenen merkwürdigen Begebenheiten. Wahrscheinlich zur selben Zeit publizierte Johann Matthias Gessner eine ebenfalls umfangreiche, meist lateinische Dokumentation der Ereignisse als eine Brevis Narratio. Neben den Privilegien, den einzelnen Festreden und Kantaten enthält die Sammlung Gessners mit Glückwunschschreiben aus, jetzt kommt eine lange Liste, Wittenberg, Halle, Königsberg, Kiel, Rostock, Frankfurt-Oder, Jena, Erfurt, Helmstedt, Gießen, Marburg, Altdorf, Tübingen, Basel und Straßburg auch die Grußworte nahezu aller protestantischen Universitäten des Alten Reiches. Auf diese Weise wurde Göttingen gewissermaßen im Kreis der vorhandenen Universitäten, denn davon gab es im Alten Reich zu dieser Zeit insgesamt immerhin 32, anerkannt und aufgenommen. In Göttingen existierten zur Zeit der Universitätsgründung, 4 dem Genre der moralischen Wochenschriften zuzuordnende Presseorgane: der Bürger ab 1732, die wöchentlichen göttingischen Nachrichten ab 1735, der Sammler 1736 und eben der bereits zitierte Zerstreuer von 1737. Diese waren allesamt recht kurzlebige Erscheinungen, deren Fehlplanung vor allem im Fall des von Samuel Christian Hollmann herausgegebenen Zerstreuers offensichtlich ist. In den Wochen und Monaten vor der Inauguration berichtet der Zerstreuer immer wieder vom Fortgang der Planung. Während dann im 37. Stück vom 16. September 1737 auf 2 Seiten von der Einholung der Gesandtschaft berichtet wird, erscheint das 38., also das folgende Stück, erst am 16. Dezember des Jahres und fasst sich mit Verweis auf die bereits erschienenen Drucke bei der Inaugurationsbeschreibung kurz. Lediglich die Promotionen vom 18. September werden ausführlich gewürdigt. In überregionale Periodika hielten die Ereignisse mitunter erst einige Jahre später Einzug, wie die bereits gezeigte Darstellung aus dem historischen Bildersaal zeigt. So etwa 1744 in dem in Nürnberg erscheinenden neu eröffneten historischen Bildersaal. Und damit enthält der Bildersaal auch die einzige mir bekannte zeitgenössische Visualisierung der Feierlichkeiten in Gestalt einer idealisierten Prozessionsdarstellung. Sie haben bereits gehört, wie wichtig das Prozessieren für eine solche Veranstaltung war. Ja, man konnte gar nicht genug davon bekommen, in Rangordnung durch die Göttinger Altstadt zu marschieren. Für den Bildersaal ist die Inauguration sprichwörtlich das Ereignis des Jahres. Zitat: das Merkwürdigste, welches in den hannoverschen Landen in diesem Jahr vorgefallen, ist die Einweihung der neu errichteten Universität Göttingen. Auch verschiedene satirische Schriften erschienen während der Gründungsjahre. So diente, Zitat, ein besonderes Gespräch über das hohe Einweihungsfest der neuen Universität Göttingen, gehalten am 17. September anno 1737, vom Monsieur Sagtegang und Hängeschnellen, unter anderem dazu, sich polemisch von den angeblich schlimmen Zuständen auf der Universität Halle abzugrenzen. Das ist eine schwer zu lesen, weil wirklich schlecht gemachte Schrift, wo einer auf einer Mischung aus Plattdeutsch und Masematte, das ist der Hängeschnellen, sozusagen davon berichtet, wie übel ihm in Halle mitgespielt wurde und dann der noble Monsieur Sagtegang ihn dann nach Göttingen führt und sagt, in Göttingen kann dir sowas nicht passieren. Dass die mediale Repräsentation der Ereignisse tatsächlich eine eigene Realität schuf, zeigt sich auch an der für die feierlichen Einzüge obligatorischen Ehrenpforte. Ein solches Beispiel ephemerer Festarchitektur existierte 1737 offenbar allein in ihrem Bild in Gessners Brevis Narratio und wurde überhaupt nicht physisch aufgerichtet. Das Text- und Bildprogramm der von Johann Friedrich Penter entworfenen Pforte war ganz auf den Monarchen und die aktuelle Tagespolitik ausgerichtet, wie beispielsweise die Präsenz der englischen Flotte vor Lissabon, sodass es wenig verwundert, dass sie ohne die Anwesenheit Georgs verzichtbar wurde. Zusätzlich zu dem diversen Schrifttum wurde die Gründung auch zum Thema von 4 verschiedenen Gedenkmedaillen. Alle 4 Medaillen aus der Werkstatt des Clausthaler Stempelschneiders Ehrenreich Hannibal zeigen auf der einen Seite die Büste des Landesherrn Georg II. Auf der anderen Seite finden sich unter anderem die lateinische Segensformel Quod Felix Faustum Cusit, möge es glücklich und günstig sein, des Weiteren 2 Frauenfiguren, die sich über einem Altar die Hand reichen und wohl Pallas Athene und die kurfürstlichen Lande verkörpern, mit der Umschrift Musarum Jungit Amoris, es vereint die Liebe zu den Musen. Sowie drittens ein früchtetragender Laubbaum mit der Umschrift Ut capiant fructus, man möge reichlich Früchte ernten. Und damit komme ich zu einem kurzen Fazit. Am Beispiel der Inaugurationsfeiern der Universität Göttingen hat sich gezeigt, welche tragende Bedeutung Formen von Ritual und Zeremoniell in der vormodernen Gesellschaft für die erfolgreiche Indienstnahme einer neuen Universität zukam. Im Zeremoniell konstituierten sich soziale Hierarchien und Rangverhältnisse in actu. Die neuen Machtverhältnisse in der Universitätsstadt Göttingen bildeten sich ebenso wie die Handlungsfähigkeit der Hochschule hier nicht einfach ab, sondern wurden zuallererst hergestellt. Die Feierlichkeiten erfassten dabei buchstäblich den ganzen städtischen Raum. Man prozessierte sichtbar durch die Straßen und kaum jemanden konnten die akustischen Signale der Kirchtürme entgehen. Auf den performativen Investiturvorgang der Hochschule folgte unmittelbar die gleichfalls performative Inszenierung ihrer wissenschaftlichen Produktivität in Gestalt der Graduierung. Bei beiden Einsetzungsakten verstanden es die Väter der jungen Universität geschickt, durch die Auswahl der Akteure eine besondere Aura höfisch-politischer Dignität herzustellen. Das Inaugurationsfest stand im Zeitalter der landesherrlichen Universitätsgründung im Zeichen einer höfischen Repräsentationskultur, die ganz auf die Figur des Stifters zugeschnitten war. Die Abwesenheit des Königs blieb daher für die Geltungsgeschichte jenes Actus Publicus nicht ohne Folgen. Wie Steffen Hölscher vor kurzem ausführlich gezeigt hat, kam es 1748 beim Besuch Georgs II. In Göttingen zu einer Art nachholenden Inaugurationsfeier. Ein Anliegen, das offenbar vor allem von Seiten der Professoren vertreten wurde, nicht vom König, der sozusagen dem nicht viel an großem Zeremoniell lag, wie er zumindest selbst verlauten ließ. Die Präsenz des Monarchen wurde für das Gelingen jenes Aktes sozialer Magie offenbar als konstitutiv erachtet. Betrachtet man allerdings Münchhausen als den eigentlichen Spiritus Rector der ganzen Gründungsinitiative, hatte das Zeremoniell in ihm tatsächlich die adäquate Bezugsfigur gefunden. Der repräsentativen Wirkung des Festaktes konnten schließlich auch Friktionen im Bereich der studentischen Disziplin nichts anhaben. Denn was über den Kreis der Augenzeugen hinaus bleibend kommuniziert wurde, waren ja die Repräsentationen zweiter Ordnung, in denen stets die Sonne schien. Diesen Formen der publizistischen Selbstdarstellung und ihrem Fundamentum in Re wird auch Thomas Kaufmann in der nächsten Woche an dieser Stelle nachgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Göttinger Historiker Marian Füssel im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Universität Göttingen. Sprach er über die Gründungsfeierlichkeiten der Universität im Jahr 1737.